SWR 2 aktuell.
Mit Jenny Bein. Guten Tag. Das Umweltbundesamt hat die aktuelle Treibhausgasbilanz vorgestellt. Warum diese gar nicht so schlecht ausfällt und warum sich das aber in den nächsten Jahren wieder ändern könnte, darüber spreche ich gleich live mit unserem Hauptstadtkorrespondenten. Nach dem Absturz einer US-Drohne über dem Schwarzen Meer gehen die Schuldzuweisungen zwischen den USA und Russland weiter. Wir berichten. Und eine Ulmer Lehrerin wehrt sich mit einer Petition gegen eine Deutsch-Pflichtlektüre fürs Abitur. Wir klären, was dahinter steckt. Das und mehr gibt's hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Das Umweltbundesamt hat heute wieder ihre Treibhausgasbilanz vorgelegt. Das vergangene Jahr vorgestellt. Und die gute Nachricht ist, die eigenen Ziele sind erreicht worden. Und das trotz Ukraine-Krieg. Denn ohne Gas und Öl aus Russland musste ja wieder mehr auf Kohlekraft gesetzt werden. Wie Deutschland das geschafft hat und warum das in den nächsten Jahren mit dem Einhalten dieser Werte vermutlich schwieriger wird, darüber spreche ich jetzt live mit Oliver Neuroth aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Neuroth, wie gut fällt die Bilanz denn aus?
Ja, das Bundesumweltamt spricht von einem Teilerfolg, also kein riesiger Jubel dort, aber der Ausstoß von CO2 ist immerhin gesunken im Jahr 2022 um knapp 2%. Das kommt für viele überraschend. Der Grund für dieses Ergebnis liegt darin, dass die Industrie weniger CO2 ausgestoßen hat, ein Minus von 10%. Allerdings nicht, weil die Industrie besonders klimafreundliche Technik nun eingesetzt hätte. Nein, der Grund ist der, dass viele Betriebe einfach weniger produziert haben oder die Fertigung sogar ganz eingestellt haben, Firmen der Stahlindustrie zum Beispiel. Der Grund dafür waren dann wiederum die hohen Energiepreise.
Vor allem wurden mit Spannung die Zahlen aus dem Verkehrssektor und dem Gebäudebereich erwartet. Was ist da denn rausgekommen?
Ja, gerade im Verkehrsbereich sieht es weiter schlecht aus, sehr schlecht sogar. Das ist der Bereich, der die Klimaziele der Bundesregierung am stärksten verfehlt. Der Ausstoß von CO2 ist sogar größer geworden im Vergleich zum Vorjahr, also keine Einsparung, das Gegenteil ist passiert. Um mehr als 1 Million Tonnen ist der CO2-Ausstoß gestiegen. Ein Grund darin liegt, dass einfach mehr Autos, mehr LKWs unterwegs waren, weil allgemein die Mobilität wieder größer geworden ist 2022. Es gab in diesem Bereich nur noch weniger Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, also mehr LKW, mehr Autos waren unterwegs. Und hier beklagt das Umweltbundesamt, dass es keinen konkreten Plan der Regierung für den Verkehrssektor bisher gibt, also Ziele, wie hier CO2 eingespart werden kann. So einen Plan gibt es immerhin im Gebäudebereich, allerdings sind hier 2022 die Ziele auch verfehlt worden. Die Emissionen sind zwar gesunken um etwa 6 Millionen Tonnen CO2, aber nicht so stark wie vorgesehen.
Der Ukraine-Krieg und die daraus hervorgegangene Energiekrise haben das Thema Treibhausgase nicht leichter gemacht. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Wie hat sich das denn jetzt konkret in der Bilanz bemerkbar gemacht?
Also eine Folge des Ukraine-Kriegs war ja, dass wir zunächst weniger und dann gar kein Gas mehr aus Russland bekommen haben. Sprich, die Gasversorgung drohte zum Problem zu werden. Das heißt, es wurde wieder mehr Kohle verfeuert, um Strom zu erzeugen. Was ja bekanntlich nicht gut ist fürs Klima, für die CO2-Bilanz. Trotzdem, unterm Strich fällt dieser Punkt dann gar nicht so schwer ins Gewicht, wenn wir auf die Gesamtzahlen eben schauen, wegen der Industrieeinsparung. Was der Chef des Umweltbundesamtes Dirk Messner auch noch angesprochen hat heute Vormittag. Einige Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung infolge des Krieges haben wohl auch zu mehr CO2-Ausstoß geführt. Vor allem der Tankrabatt. Der hat ja Benzin wieder bezahlbar gemacht, günstiger gemacht, die Mobilität auf der Straße also angeheizt und damit auch den Ausstoß von klimaschädlichen Gasen.
Gibt es denn noch andere Bereiche, in denen die Bilanz wirklich mal besonders gut oder auch besonders schlecht ausgefallen ist?
Also das größte Sorgenkind ist ganz klar der Verkehrssektor. Kein Bereich schneidet schlechter ab. Ein Positivbeispiel ist die Landwirtschaft. Hier ist der CO2-Ausstoß gesunken um 1,5%. Ein Grund ist der Rückgang der Massentierhaltung, vor allem bei der Schweinezucht, und es wurde weniger Dünger eingesetzt. Auch gut ist die Entwicklung bei den erneuerbaren Energien. Der Anteil am Strommix ist gestiegen von 41 auf 46% im vergangenen Jahr, wobei das Umweltbundesamt klarstellt, die Richtung, die stimmt hier, der Ausbau, der muss einfach noch schneller vorangehen.
Die Richtung stimmt, aber die Werte, die wir beim Ausstoß von Treibhausgasen erreichen müssen, die ziehen ja jedes Jahr an, bis wir eben irgendwann bei der Klimaneutralität angekommen sind. Was glauben Sie, wird die Bilanz in den nächsten Jahren auch so gut ausfallen wie heute?
Ah, wohl eher nicht, denn der Grund, warum Deutschland für das vergangene Jahr so gut, vergleichbar gut abgeschnitten hat, ist ja der Rückgang der Industrieproduktion durch äußere Faktoren, und solche äußeren Faktoren, auf die kann man einfach nicht bauen. Es geht wirklich um eine strategische, langfristige Reduktion von CO2 und ums Tempo. Das hat der Präsident des Bundesumweltamts, Dirk Messner, auch nochmal deutlich gesagt.
Die Geschwindigkeitsproblematik ist das, was mich überhaupt nervös macht. Wir wissen, wie die Zukunft aussehen muss. Wir wissen, wie die Investitionsströme aussehen müssen. Wir sind bei den Erneuerbaren mit den Preisen enorm runtergekommen. Aber die Geschwindigkeit, mit der wir jetzt hier umsetzen müssen, dafür haben wir keine Zeit mehr.
Tja, dafür haben wir keine Zeit mehr. -6% beim CO2 jedes Jahr, so lautet das Ziel.
Ja, also wir haben noch 12 Jahre, dann sollen wir laut Klimaschutzgesetz klimaneutral sein. Wie realistisch ist dieses Zielstand heute?
Nicht allzu realistisch, würde ich sagen, denn wenn wir sehen, dass sich die Bundesregierung in einigen Bereichen nicht einmal auf Sofortmaßnahmen, auf Pläne geeinigt hat bisher, im Verkehrssektor zum Beispiel, dann ist die Umsetzung ja noch in weiterer Ferne, also es wird wirklich schwierig.
Sagt Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth live aus Berlin über die neue Treibhausgasbilanz, die heute Vormittag das Umweltbundesamt vorgestellt hat. In Brandenburg geht die Ernte kaputt, weil seit Wochen Dürre herrscht, während es zeitgleich im Südwesten regnet und aus den Quellen sprudelt. Solche Situationen will die Bundesregierung künftig vermeiden mit der ersten nationalen Wasserstrategie. Diese Strategie soll dafür sorgen, dass das knappe Gut Wasser in Zeiten des Klimawandels möglichst effektiv genutzt und gespeichert wird und eben auch dahin transportiert wird, wo es gebraucht wird, mit entsprechenden Fernleitungen. Was die Bundesregierung genau plant, hat sie am Vormittag bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Darüber spreche ich jetzt mit Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Herr Eckert, ein Punkt, über den vorab schon viel berichtet wurde, sind die gerade erwähnten Fernleitungen, die Wasserpipelines. Wie soll das denn funktionieren und wie sinnvoll ist das?
Also das ist eine Idee, die Ultima Ratio sozusagen, die letzte Möglichkeit, wenn einzelne Regionen nachhaltig zu wenig Wasser haben, dann soll es Fernleitungen verstärkt geben. Die gibt es heute schon. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Stuttgart viel Wasser vom Bodensee bezieht. Das ist ziemlich weit weg und der Harz versorgt Gemeinden von Nordrhein-Westfalen bis nach Brandenburg rüber mit Fernleitungen. Also die gibt es schon. In diesem Aktionsprogramm ist vorgesehen, zu prüfen, wo man vielleicht noch mehr brauchen wird in den nächsten Jahrzehnten.
Jetzt schauen wir uns mal die nationale Wasserstrategie insgesamt an. Was sind denn da die Kernpunkte dieser Strategie?
Wasser sauber halten, Wasser verfügbar halten, verhindern, dass es zu wenig, aber auch zu viel Hochwasser in Deutschland gibt. Also all diese Punkte, alles was rund ums Wasser ist, ist dort zusammengefasst. Das ist, glaube ich, auch das Innovative daran, dass man eben die Versorgung mit Wasser hier mal als Ganzes betrachtet und nicht nur in einzelnen Gesetzen jeweils abarbeitet. 80 Punkte sind das in einem Aktionsprogramm. Nichts davon ist im Übrigen Gesetzeskraft sozusagen, sondern alles Idee, Vorschlag, Prüfauftrag.
Was kommt dadurch dann am Ende auf uns als Privatpersonen zu?
Konkret erstmal gar nichts, sondern das prüft jetzt, wie die ganze Republik besser und nachhaltiger mit Wasser umgehen kann. Und dann erwachsen daraus Dinge, die möglicherweise uns auch betreffen. Also wir haben das ja schon erlebt, dass im Sommer zum Beispiel regionsweise darum gebeten wird oder sogar durch die Behörden verfügt wird, dass die Gartenbewässerung in bestimmten Zeiten nicht mehr möglich ist. Solche Dinge könnten auf uns zukommen, verstärkt und auf einer gesetzlichen Grundlage zum Beispiel.
Aber das Ganze ist ja nur eine Strategie, kein Gesetz. Reicht das oder kann dann jeder trotzdem noch mittags seinen Garten bewässern, wenn er will, im Hochsommer?
Ja, das ist richtig. Also es müssen Gesetze draus werden an verschiedenen Stellen oder Regelungen zumindest. Bislang ist das so, dass da nichts drinsteht, was man nicht auch schon in den vergangenen Jahren diskutiert hätte. Das Neue ist, dass es eben ein ganzheitlicher Blick ist und dass die Regierung damit vor allen Dingen auch klar machen will, dass sie verstanden hat, dass Wasser auch in einem relativ wasserreichen Land nicht selbstverständlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Abschreckende Beispiele sind Teile Indiens und Kaliforniens, wo man eben die Grundwasservorräte nachhaltig über Jahrzehnte übernutzt hat. Und dann sinken die Grundwasserspiegel eben auch wirklich bis 100 Meter ab. Und das sind ganz andere Größenordnungen als das, was wir bislang erlebt haben und auch in den nächsten Jahrzehnten absehbar erleben werden. Es ist also eine Vorsichtsmaßnahme und keine Notmaßnahme.
Und glauben Sie, dass diese Vorsichtsmaßnahme reicht, dass wir damit als Deutschland durch den Klimawandel kommen mit genug Wasser?
Die Frage ist, wie es dann umgesetzt wird. Denn das hat sich schon in der Debatte um dieses Aktionsprogramm und diesen Plan gezeigt, dass es da natürlich auch wieder politischen Hickhack gibt. Also es stand ursprünglich mal in einem Entwurf drin, dass die Industrie die Kosten für die vierte Reinigungsstufe von Kläranlagen gegen Spurenstoffe tragen soll. Das steht da nicht mehr drin. Und auch eine Begrenzung bei der Tierhaltung zur Förderung von Stallneubauten ist nicht mehr in diesem Entwurf jetzt explizit drin. Das heißt nicht, dass es nicht in einem Gesetz kommen könnte, aber es steht in diesem Punkt jetzt erstmal beides nicht drin. Und daran sieht man, dass an jedem einzelnen konkreten dieser 80 Punkte, die das Aktionsprogramm hat, politische Diskussionen nochmal neu entstehen werden.
Sagt Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion zur heute vorgestellten ersten nationalen Wasserstrategie der Bundesregierung. Und wir gehen ins Ausland. Es ist eine der Geschichten, bei der man am Ende wohl nie endgültig rausfinden kann, wer Schuld hat und was eigentlich passiert ist. Fakt ist, über dem Schwarzen Meer ist eine Drohne der USA abgestürzt, nachdem sie mit russischen Kampfjets kollidiert ist. Die USA sagen, die russischen Kampfjets seien schuld. Die Russen sagen, die Drohne der Amerikaner sei nach einem scharfen Ausweichmanöver abgestürzt. Und die Schuldzuweisungen werden wohl noch weitergehen. Jetzt haben die USA erstmal den russischen Botschafter in Washington einbestellt. Unser Washington-Korrespondent Ralf Borchert mit den Einzelheiten.
Es passierte gestern früh kurz nach 7 und es passierte über dem Schwarzen Meer westlich der Krim. Aber wie genau zwei russische Kampfflugzeuge auf die US-Aufklärungsdrohne einwirkten, sodass die abstürzte, da widersprechen sich die Versionen komplett. Dem europäischen Kommando der US-Streitkräfte zufolge flog eine russische Maschine mehrfach vor die US-Drohne und ließ Treibstoff ab. Dann soll sie den Propeller im Heck berührt und beschädigt haben. Die 11 Meter lange Drohne stürzte ab. Das russische Verteidigungsministerium verbreitete seine erste Version gestern Abend schriftlich. Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonov, griff sie auf, nachdem er in Washington ins Außenministerium einbestellt wurde und den Protest entgegengenommen hatte.
Ich möchte betonen, dass die russischen Piloten sehr professionell gehandelt haben. Es gab keinen Kontakt. Unsere Kampfjets benutzten keine Waffen. Und diese Drohne stürzte nach einer scharfen Kurve in dem Gebiet ab.
Selbst schuld, könnte man das wohl zusammenfassen. Und auch bei der Ursache des Zwischenfalls sah der russische Botschafter keinen Grund zur Selbstkritik.
Die Drohne flog mit ausgeschalteten Transpondern in ein Gebiet der militärischen Spezialoperation. Über internationale Kanäle haben wir, Russland, alle davor gewarnt.
Zudem habe die Drohne Daten für die ukrainischen Streitkräfte gesammelt, die dann für Militärschläge gegen Russland nutze. Das sei unzulässig. Das Gegenargument der USA, die Aufklärung Die Drohne sei über internationalen Gewässern unterwegs gewesen und im Übrigen bereits eine neue Drohne im Einsatz. Bleiben einige derzeit noch ungeklärte Fragen. Hat die Drohne den Zwischenfall gefilmt? Wo genau ist sie abgestürzt und konnten die USA die Daten der mit Aufklärungselektronik vollgestopften Drohne löschen? Wurde die gesprengt oder wird sie geborgen, bevor die für Russland und seine Verbündeten hochinteressante Technik in russische Hände gerät? Der russische Parlamentsabgeordnete und Ex-Generalmajor Leonid Ivlev jedenfalls sagte im russischen Staatsfernsehen:
Auf den Drohnen ist geheime amerikanische Ausrüstung installiert. Haben wir die, können wir feststellen, über welche Kommunikationskanäle gelangen die Spionageinformationen an den ukrainischen Generalstab oder andere Einheiten der ukrainischen Streitkräfte? Wie weit kann die Drohne auf die Krim sehen? Welche militärischen Objekte werden optisch und elektronisch überwacht?
Und natürlich steht die große Frage im Raum: Wurde mit dem Abfangen und dem Absturz einer US-Drohne bewusst die Eskalation gesucht? Droht eine Ausweitung des Krieges? Danach sieht es nach bisherigem Stand nicht aus. Trotz der markigen ersten Reaktionen und Schuldzuweisungen und auch wenn dies seit Kriegsbeginn der erste Absturz einer US-Drohne nach einer Begegnung mit russischen Kampfflugzeugen ist. Der russische Botschafter in den USA, Antonov, hatte auch hier vermutlich den offiziellen Ton Richtung USA weitergereicht. Russland suche keine Konfrontation. Es sei wichtig, dass die Kommunikationskanäle offen bleiben.
Ein Beitrag von Ralf Borchert. Sie hören SWR 2 aktuell. Es wird gleich 12.20 Uhr. Die künstliche Intelligenz ChatGPT konnte bisher schon jede Menge. Hausarbeiten schreiben, Tweets verfassen, sogar politische Reden schreiben. Entsprechend heftig diskutiert wurde die Software in den vergangenen Wochen. Jetzt hat die Firma OpenAI, die dahinter steckt, nachgelegt und die neue Version ChatGPT-4 rausgebracht. Und die soll jetzt sogar Bilder verstehen. Wie das gehen soll, erklärt unser Wissenschaftsredakteur David Beck.
Die KI erkennt einzelne Sachen, Objekte, Personen, Tiere auf dem entsprechenden Foto und übersetzt diese dann in Sprache. Danach kann sie dann damit umgehen, wie sie sonst auch mit Sprache umgeht. GPT-4 kann aber auch noch abstraktere Dinge in Fotos erkennen, wie zum Beispiel Humor. In dem Livestream gestern Abend, in dem GPT-4 vorgestellt wurde, zeigte einer der OpenAI-Gründer, Greg Brockman, der KI ein Comic von einem Eichhörnchen, das eine Nuss fotografiert, und fragte, was ist daran lustig? Eichhörnchen würden Nüsse eigentlich essen, anstatt sie zu fotografieren, antwortete die KI. Und solche menschlichen Verhaltensweisen erwarten wir nicht von ihnen. Wie lustig das tatsächlich ist, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber beeindruckend ist es schon.
Ist ChatGPT-4 oder ChatGPT-4 denn schon verfügbar?
Jein, GPT-4 soll schon Teil der Bezahlversion von ChatGPT sein, wobei OpenAI auch schreibt, dass sie sich vorbehalten, den Zugang zu beschränken, sollte es zu überlaufen sein. Und die Bilderkennung ist hier auch noch nicht eingebaut. Microsoft bestätigte mittlerweile auch, dass GPT-4 bereits in die neue Bing-Suchmaschine eingebaut ist, die sich allerdings noch in der Testphase befindet und nicht öffentlich zugänglich ist. Es wird aber gemunkelt, dass Microsoft morgen schon eine Veranstaltung plant, auf der eine neue Anwendung vorgestellt werden könnte, die GPT-4 nutzt.
Und wie ist Ihre Einschätzung? Lohnt sich das?
Für die meisten wahrscheinlich nicht wirklich. Für viele ist ChatGPT ja nicht mehr als eine Spielerei. Wer es aber wirklich nutzt, vielleicht um ganz viele ähnliche Texte automatisch schreiben zu lassen oder lange Texte zu analysieren, für diejenigen könnte es sich lohnen. Eine große Neuigkeit ist nämlich, dass die KI jetzt mit viel längeren Texten umgehen kann, bis etwa 25.000 Wörter, und so viele kann sie dann auch wieder ausgeben. In der Präsentation gestern fütterte Brockman die KI mit 16 Seiten Steuergesetzen, um dann ein sehr spezielles Steuerszenario eines verheirateten Pärchens zu lösen. GPT-4 spuckte am Ende nicht nur den zu zahlenden Steuerbetrag aus, sondern wies auch auf die betreffenden Paragraphen hin, die hier angewendet werden müssen. Was aber auch wichtig ist, dazu zu sagen, auch GPT-4 leidet noch unter Halluzinationen. So nennt man das, wenn eine Sprach-KI irgendwelche Inhalte einfach erfindet und als Fakten darstellt. Das kennt man schon von GPT-3 und ChatGPT, und auch bei GPT-4 kommt das noch vor, ohne dass das irgendwie erkenntlich gemacht wird.
Sagt unser Wissenschaftsredakteur David Beck über die neue Version ChatGPT-4. Eine Ulmer Lehrerin will aus Protest nicht mehr unterrichten. Denn im nächsten Jahr müsste sie als schwarze Deutschlehrerin ein Buch unterrichten, in dem an die 100 Mal das N-Wort drin vorkommt. Und zwar Tauben im Gras von Wolfgang Köppen. Die Lehrerin will aber, dass der Unterricht ein diskriminierungsfreier Raum für alle ist. Und deshalb hat sie jetzt eine Petition gegen diese Abiturpflichtlektüre an beruflichen Gymnasien gestartet. Astrid Maisol hat die Lehrerin getroffen.
In der Schule war Jasmin Blant immer schon am liebsten. Als Schülerin und jetzt als Deutsch- und Englischlehrerin. Seit 12 Jahren unterrichtet sie inzwischen an der Robert-Bosch-Schule in Ulm. Doch als ihr ein Kollege nach einer Fortbildung von der neuen Pflichtlektüre für das Abitur im nächsten Jahr erzählt, verändert das alles.
Er sagte dann zu mir, ja, Jasmin, da kommt immer wieder das N-Wort drin vor. Und meine erste Reaktion darauf war Ungläubigkeit. Ich dachte mir, das stimmt nicht, das kann gar nicht sein.
Doch es stimmt. Jasmin Blant fährt nach Hause, blättert in dem Roman. 228 Seiten hat Tauben im Gras von Wolfgang Köppen. An die 100 Mal steht dieses rassistische Wort darin, in diversen Varianten. Unkommentiert, ohne Fußnoten. Jasmin Blant ist selbst schwarz. Das N-Wort trifft sie.
Das war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich bin auch sofort in Tränen ausgebrochen, weil ich wusste, ich kann mich nicht mit dieser Situation konfrontieren. Diese Brutalität der dauernden Wiederholung in diesem Roman.
Jasmin Blunt will dieses Buch nicht unterrichten. Doch wer Literaturwissenschaftler fragt, der hört Tauben im Gras, dieser Roman aus dem Jahr 1951, gehört zu den wichtigen Büchern der Nachkriegszeit. Es schildert den Nachkriegsalltag aus verschiedenen Perspektiven, wie ein Mosaik. Amerikanische GIs sind in den Straßen und rassistische Beleidigungen an der Tagesordnung. Das Kultusministerium hält das Buch für den Unterricht geeignet, trotz der drastischen und rassistischen Sprache, wie es mitteilt. Kulturstaatssekretärin Sandra Boser erklärt:
Also dieses Buch befindet sich ja im öffentlichen Diskurs. Warum darf es da nicht an Schulen besprochen und genau auch diese Thematik des Rassismus klar benannt werden? Wenn wir Schule als Closed Shop sehen und nicht auch die Öffnung haben, dass wir kritische, schwierige Themen in Schule besprechen, wie schaffen wir es dann, dass wir Schülerinnen und Schüler genau für dieses Thema sensibilisieren und ihnen auch ganz klar mitgeben, was ist Rassismus?
Die Lehrkräfte sollen all das vermitteln, sind aber oft nicht ausgebildet, Rassismus in Literatur zu erkennen, sagt die Germanistin. Magdalena Kissling ist Juniorprofessorin für Literaturdidaktik an der Uni Paderborn und hat ihre Dissertation über Tauben im Gras geschrieben.
Wir wissen aus der Forschung, dass Sprache verletzen kann, dass sie Trauma auslösen kann. Gerade so das N-Wort kann etwas auslösen bei Kindern, was wir als Lehrkräfte auch nicht mehr einfangen können. Das heißt, wir brauchen irgendwo auch didaktische Konzepte, verantwortungsvoll damit umzugehen. Und die findet es derzeit noch viel zu wenig.
Der Deutschlehrerin Jasmin Blunt bringen all die theoretischen Diskussionen nichts.
Was man sich bewusst machen muss bei dem Thema ist, dass die Sprache tatsächlich ja den Rassismus transportiert. Und zwar in meine Lebenswelt hinein. Das ist überhaupt nicht abstrakt und das kann man auch gar nicht in so einem literarischen Kontext betrachten. Es betrifft mich und andere Personen ja direkt. Und das ist ein brutaler Angriff auf meine Menschenwürde.
Sie wünscht sich, dass keine menschenverachtenden Worte in den Unterricht hineingetragen werden. Sie selbst will sich das nicht antun und hat für das nächste Schuljahr einen Antrag auf Beurlaubung ohne Besoldung gestellt. Mit ihrer Petition im Landtag hofft sie aber, Tauben im Gras als Pflichtlektüre doch noch zu stoppen.
Ich erwarte tatsächlich, dass man mich respektiert und dass man mich mitdenkt. Mich und alle anderen, die so sind wie ich, mitdenkt bei solchen Entscheidungen.
Sagt die Lehrerin im Beitrag von Astrid Maisaul. Und wir kommen zum Wirtschafts- und Börsengespräch. Die deutsche Wirtschaft ist gut ins neue Jahr gestartet. Eigentlich. Denn obwohl Produktion und Exporte zugelegt haben, gehen Wirtschaftsforscher nur von einem geringen Wirtschaftswachstum in diesem Jahr aus. Zwei führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben heute ihre Konjunkturprognosen vorgelegt. Lena Stadler aus der SWR Wirtschaftsredaktion hat sie sich angesehen. Wie schlecht oder wie gut steht es denn um die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr?
Also die beiden Prognosen unterscheiden sich etwas voneinander. Während das Institut der Weltwirtschaft in Kiel, kurz IFW, von einem leichten Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,5% ausgeht, erwarten die IFO-Forscher aus München sogar nochmal einen minimalen Rückgang um 0,1%.
Und wie kommen diese Unterschiede in den Prognosen zustande?
Also die vielen Faktoren und Annahmen, die in so einer Prognose eine Rolle spielen, werden unterschiedlich gewertet und berechnet. Deshalb weichen die Prognosen der einzelnen Institute durchaus voneinander ab. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das IFO-Institut sieht im Moment noch einen Dämpfer. Vor allem der private Konsum und die Bauwirtschaft leiden derzeit unter den hohen Preisen. Erst Mitte des Jahres sehen die Experten da eine Erleichterung. Langsam sinkende Preise und vor allem höhere Löhne könnten dann die Binnenkonjunktur wieder ankurbeln. Was dann aber nach ihren Berechnungen eben nicht für ein Wachstum in diesem Jahr reicht. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft hingegen ist schon mal mit einer optimistischeren Prognose in dieses Quartal gestartet und sieht dann ebenfalls zu Jahresmitte eine deutlichere Belebung.
Was die deutsche Wirtschaft seit einem Jahr sehr belastet, sind die hohen Energiepreise. Die sind zuletzt wieder gesunken. Spielt das auch eine Rolle in den Prognosen?
Nur eine sehr untergeordnete. Die sinkenden Preise für Strom und Gas stimulieren die Konjunktur nach Ansicht der Forscher eher wenig. Und warum das so ist, das erklärt der IFW-Konjunkturchef Stefan Kotz.
Das liegt darin, dass auch die hohen Energiepreise gar nicht eins zu eins auf die Unternehmen und Verbraucher durchgeschlagen hätten, weil es ja die staatliche Energiepreisbremse gibt. Die wird jetzt kaum noch notwendig sein.
Vielmehr profitiert davon der Staat, weil er eben weniger für die Energiepreisbremse ausgeben muss, fließen voraussichtlich 65 Milliarden Euro weniger aus dem Haushalt ab als dafür eingeplant. Und zum Schluss schauen wir noch kurz auf die Börse. Ein ziemliches Ab heute an der deutschen Börse in Frankfurt. Der deutsche Leitindex DAX verliert knapp 3% und steht bei 14.820 Zählern.